Wir nehmen heute den ersten Teil des zweiten Kapitels bis Vers 13 und werden dann morgen die zweite Hälfte des zweiten Kapitels besprechen und nehmen uns dann übermorgen das dritte und am letzten Tag am Samstag das vierte. So kriegen wir wenigstens mal einen schnellen Durchmarsch und haben hier und da einen Punkt angeguckt. Bevor ich aber ins zweite Kapitel einsteige, möchte ich gerne eine Sache aus dem nur angerissenen ersten Kapitel nochmal vor Augen nehmen. Weil mir das so unheimlich wichtig scheint, die gefährlichste Enttäuschung, die man als Mitarbeiter durchmacht, ist die Enttäuschung, die bittere Enttäuschung an anderen Menschen. Das ist nur sehr schwer zu verkraften. Und deshalb wollen wir einen Augenblick den Paulus beobachten, der dieses Problem kannte und auf schlimme Weise selber erlebt hat, wie er denn damit fertig wird. Erste Kapitel, Vers 15. Da heißt es: Das weißt du, dass sich von mir gewandt haben alle, die in der Landschaft Asien sind, unter welchen ist Phygelus und Hermogenes. Und wenn man jetzt nochmal nach Kapitel 4 umschlägt, Vers 16, da ist nochmal ein ähnlicher Hinweis. Paulus sitzt in der Gefangenschaft in Rom. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Nun muss man wissen, dass der Paulus in der vorderen Türkei, was man Kleinasien nennt, besonders intensiv gearbeitet hat in der Evangelisation. Und dann macht er die Erfahrung, dass gerade in dieser Gegend scharenweise die Christen, Mitarbeiter und Gemeinden sich von ihm abwenden und sagen, so geht's nicht. Paulus, das ist nicht mehr unsere Nummer. Das heißt nicht, dass die keine Christen mehr sein wollten. Das war schon auch so. Aber es war so, wie das in unseren Gemeinden auch eben läuft, nicht? Da lässt man schon mal einen Leiter über die Klinge springen. Wir sind ja zum Glück alle ehrenamtlich und freiwillig. Und wenn's uns nicht passt, dann schmeißen wir die Sachen eben hin. Und wenn uns da einer zu quer kommt, dann kann er uns am Kopf blasen. Schließlich sind wir ja nicht auf den angewiesen, sondern bestenfalls der auf uns soll er ja sehen, wie er zurechtkommt. Und jahrelange, mühselige seelsorgerliche Arbeit geht da kaputt. Sie wenden sich alle ab. Diese Enttäuschung an Menschen ist ganz schwer zu verwinden. Und es gibt so furchtbar viele Christen, die frönen der Philosophie der verbrannten Finger. Die sind so weise geworden, die haben das schon alles durchgemacht und die haben sich schon so oft die Finger verbrannt, sind so von Menschen enttäuscht worden, die haben so oft vergeblich gearbeitet, dass sie nur noch müde abwinken. Sie sind völlig bitter geworden. Der Paulus hat in seinem Mitarbeiterleben unglaublich viel Rückschläge und Enttäuschung an Menschen erlebt. Hier redet er von Kleinasien. Da waren viele Gemeinden betroffen. Ein ganz anderes Kapitel war ja die Situation in Korinth. Wenn man die Korintherbriefe liest, wir haben 2 von 4 Korintherbriefen, die Paulus insgesamt geschrieben hat. Die anderen werden erwähnt. In Korinth ist mit dem Paulus Schlitten gefahren worden. Das geht auf keine Kuhhaut. Was haben die denn schlecht gemacht? Das war ungerecht. Kritik ist ja gut. Aber wenn man mit Händen greifen kann, wie die Kritik dumm ist und unbarmherzig und ungerecht ist, dann kann man wütend werden und bitter werden und kann sagen, Mensch, lauft euch doch warm. Ich bin doch nicht der Eselstreiber von Idioten. So, das war die Situation des Paulus. Und nun frage ich mich, wie der bei der unheimlichen Enttäuschung, die der immer wieder durchmachen musste, eigentlich noch in seinem Dienst stabil geblieben ist. Was hat ihn dazu gebracht, durchzuhalten? In Vers 9 und Vers 10 des ersten Kapitels wird das deutlich. Schaut da mal rein, mal mitlesen. Vers 9 und Vers 10. Er hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Ich möchte zum ersten Mal anhalten. Für den Paulus ist ganz klar, gerettet und berufen sein zur Mitarbeiterschaft ist ein und dasselbe. Man wird nicht erst gerettet und dann liegt man als Playboy sozusagen in der Sonne des Glaubens. Und wenn man dann lang genug rumgelegen hat und faul rumvagabundiert ist, dann stellt sich die Frage, ob ich irgendwann auch mal vielleicht Mitarbeiter werde. Aber das werden ja sowieso nur die Zusätze, die ganz 150% in die... Der Normalchrist bleibt Konsument. Nein, sagt Paulus, so geht's nicht. Wir sind gerettet und berufen. Wenn Jesus uns die Vergebung schenkt, dann bedeutet das zugleich, dass wir berufen sind als Mitarbeiter. Das ist eine ganz logische Sache. Er beschenkt uns mit seiner Liebe, nicht damit wir davon einen geistlichen dicken Bauch kriegen, sondern damit wir teilen mit anderen, was wir empfangen haben. Und das ist das Mitarbeitersein, nichts anderes. In dem Augenblick, wo ich Geschenke von Jesus bekommen habe, da möchte er, dass ich anfange, die zu teilen mit anderen, die davon noch keine Ahnung haben. Das heißt Mitarbeiter sein. Wie das im Einzelnen geht und an welcher Stelle man da eingesetzt werden kann und so weiter, reden wir im zweiten Teil, wenn wir über die Gaben sprechen heute noch. Ich möchte nur jetzt erst deutlich machen, der Paulus ist so beständig in seiner Mitarbeiterschaft, obwohl er so viele Enttäuschungen durch die erlebt, für die er so maßlos viel gearbeitet hat. Er lässt es nicht sein, weil er nicht abhängig ist von den Leuten, für die er arbeitet. Er lebt nicht vom Erfolg. Ich bin gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Das heißt, Gott höchstpersönlich mit einem unverwechselbaren Ruf hat mich berufen. Das ist die feste Verankerung. Und jetzt wird diese Berufung wird noch zweifach in der Qualität begründet und beschrieben oder verankert, wenn ihr so wollt, in Vers 9 und Vers 10. Die erste Verankerung ist Vers 9. Wir sind berufen, nicht nach unseren Werken, also nicht, weil Gott gesagt hat, ach, der Bubi, der hat Talent, den sollten wir dem Reich Gottes einverleiben und so und also wenn wir den als Mitarbeiter gewinnen können, Junge, Junge, da kriegt die Gemeinde Aufwind. So denken wir ja in der Regel von uns. Wir halten uns ja für ganz, Gott ist ganz großartig dran, dass er uns erwischt hat. Ja, nicht nach unseren Werken, sagt er. So, jetzt kommt's. Sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wann? Damals, als wir uns bekehrten? Nein. In Christus vor der Zeit der Welt. Das ist ein tolles Ding. Bevor Gott mit seinem Schöpfungswort die Welt, das heißt Raum und Zeit, das gesamte Universum setzte. Bevor das geschah, bevor es überhaupt die Zeit gab, hat Gott einen Entschluss gefasst. Ein Vorsatz, sagt er hier. Und in diesem Vorsatz hieß es, den will ich berufen. Das ist ja eine Perspektive, die ist fast maßlos. Der Paulus behauptet, dass seine Berufung zur Mitarbeiterschaft verankert ist außerhalb aller Vergänglichkeit der Zeit. In der ewigen Wirklichkeit der Treue Gottes. Bevor die Welt mit allen Wechselfällen und zur Welt gehört Raum und Zeit und Zeit, die Welt in Raum und Zeit ist eben gekennzeichnet durch Vergänglichkeit und jung sein und alt werden und so, durch Veränderung. bevor diese Veränderungsprozesse einsetzen, ist der Entschluss Gottes gefasst, den will ich zum Mitarbeiter haben. Das übersteigt ja weit, weit unsere Vorstellungsmöglichkeiten. Mir ist aufgefallen, wenn wir heute von Erwählung oder sowas sprechen, dann reden wir da eigentlich nur von, wie von einem dunklen, schwierigen Problem, das uns Rätsel aufgibt. Bin ich denn erwählt oder nicht? Gibt's das überhaupt? Sind die einen schon vorher erwählt und die anderen verworfen? Hat es da überhaupt noch Sinn, jemanden zum Glauben zu rufen und so weiter? Wir machen daraus ein riesiges, schwieriges Problem, das uns in Zweifel stürzt. Wenn ich das Neue Testament lese und feststelle, wo ist von Erwählung die Rede, dann sehe ich durchgehend, dass die Erwählung immer dann vorkommt, wenn die Gewissheit besonders stark untermauert werden soll. Zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 4, vielleicht der wichtigste Satz des Neuen Testamentes zur Erwählung. Da heißt es, er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt in Christus. Das heißt, wir müssen nicht spekulieren gehen, was vor Grundlegung der Welt gewesen sein könnte. Das können wir nicht. Sondern, dass Gott das da getan hat, das zeigt er in Jesus Christus, der jetzt zu uns kommt und offenbart wurde. Am Kreuz in der Auferstehung wird das sichtbar. Aber das verdeutlicht den Entschluss in der Ewigkeit Gottes. Warum, sagt man sich, solche komischen Gedanken? Ist das nicht hirnrissige Spekulation, die sowieso, das kannst du doch gar nicht begreifen, lassen wir's. Dann sagt Paulus, das ist wichtig. Sonst kriegt das ganze Christsein und die Mitarbeiterschaft, die schlingert und wackelt hin und her wie so ein Entenpopo, immer je nachdem, wie die Stimmungen sind. Die Leute machen dauernd ihren Glauben abhängig, wie sie sich fühlen und ob sie Kraft oder Schwäche haben und wie die Umwelt dazu steht und was sie für Erlebnisse und Erfahrungen gehabt haben. Sagt er, ist ja alles schön und gut, aber das ist so idiotisch, als wenn ein Kapitän anordnen würde, den Anker des Schiffes unten in eine Kombüse zu hauen. Da kannst du zwar mit dem dicken Amper eine Menge Kochpötte kaputt hauen, aber dem Schiff keinen festen Halt geben. Der Anker muss immer raus aus dem Schiff, außerhalb des Schiffes in soliden Ankergrund. Ich will euch sagen, ich sehe hier seelsorgerlich gesprochen die Ursache dafür, dass wir so viel unstabiles Christsein heute haben. So viel Auf und Ab, so viel Stimmungsabhängiges. Wir schauen immer auf uns, auf unser frommes Innenleben. Und wenn wir gut beten und eifrig missionarisch sind, dann fühlen wir uns als gute Jünger Jesu. Wenn wir Schwierigkeiten haben, Zahnschmerzen und Bauchschmerzen im Glauben, dann sind wir deprimiert, dann ist alles überhaupt nichts. Wenn wir vom Erfolg bestätigt sind, geistlich, dann haben wir Aufwind. Wenn es durch die Wüste geht und die Leute uns ins Gesicht spucken, dann sind wir völlig niedergeschlagen. Wir schauen immer in uns selbst. Es gibt ein altes Erweckungslied aus dem vergangenen Jahrhundert, das finde ich ungeheuer tief. Ungeheuer wichtig, wie ja viele Lieder dieser Zeit sehr viel tiefer noch sind als das, was wir heute singen. Da heißt es, wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesum achte, dann steig ich in die Höhe. Dann freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Das ist die Erfahrung. Wenn ich mich selbst angucke, auch mein frommes Leben, dann ist das Ergebnis nichts anderes als Wackelei. Wenn ich auf Jesus schaue, dass in ihm der ewige Entschluss Gottes, mich zu retten und zu rufen und als Mitarbeiter zu gebrauchen, dann werde ich froh. So fest ist mein Leben verankert. Die Erwählungsbotschaft des Neuen Testamentes ist die dickste Unterstreichung der Treue und Liebe Gottes. Wir verstehen Erwählung immer so als den unsicher machenden Vorbehalt. Natürlich liebt Gott alle, aber man weiß ja nie, vielleicht hat er da irgendwie noch so was im Hinterkopf und da schaut man ihm nicht in die Karten und da ist er unberechenbar. So redet die Bibel nie. Wenn sie von der Erwählung in Christus vor Grundlegung der Welt redet, dann will sie sagen, in Jesus seht ihr es, dass ihr verankert seid außerhalb aller Welt. Dass ihr kein Missverständnis habt. Wenn ich lebe und die Einladung von Jesus höre und davor stehe sozusagen vor der engen Pforte, dann gibt's nur eins. Jetzt entscheide dich und folge ihm nach. Jesus sagt, jetzt kehre um. Jetzt kann man mich sagen, ach, das geht schon alles wie von selbst. Bin ich erwählt oder nicht erwählt, da brauche ich nichts zu machen. Das ist wie auf so einer Rolltreppe. Sondern jetzt geht's, schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Kehrt um. Folge mir nach. Eindeutige Aufrufe an unseren Willen. Und er will, dass wir es tun. Er schafft nämlich auch die Kraft, dass wir es tun können. Deshalb will er auch, dass wir es tun. Aber wenn ich dann durchgegangen bin durch die enge Pforte und drehe mich rum und sag, Mensch, was bin ich denn nun? Da sage ich nicht, Mann, was habe ich mich bombig bekehrt? Was hatte ich ein tiefes Wiedergeburtserlebnis? Was habe ich herrliche geistliche Erfahrungen gemacht? Pappelapapp. Ist alles Schrott. Festen Halt kriegt man nur, wenn man schaut, er hat mich vor Grundlegung der Welt erwählt und in Jesus am Kreuz hat er es festgemacht. Da gehen die Ankerketten hin, da bin ich verankert, so gewiss steht die Sache. Und jetzt können die Stürme ruhig an meinem Schiff reißen. Diese Ankerverankerung hält. Das ist eine. Aber der Paulus hat noch eine zweite Ankerkette, die geht in Vers 10. Jetzt aber, das heißt damals vor der Zeit in Christus, war der Entschluss. Vers 10. Jetzt aber ist er offenbart durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Und jetzt kommt's. Welcher hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium? Die zweite Verankerung seiner Berufung ist in der Auferweckung Jesu, der den Tod entmachtet hat, in seine Gültigkeit genommen hat. Und damit sagt der Paulus, seht, der mich berufen hat, der ist dem Tod als Sieger überlegen. Alle Unsicherheit in unseren Entschlüssen, alle Unsicherheit in unseren menschlichen Plänen kommt daher, dass der Tod alles kaputt machen kann. Wir sind nicht krisenfest. Wir in uns haben keine Stärke über den Tod. Der Tod frisst alles auf. Und deshalb gibt es letzten Endes kein Stehvermögen und kein Durchhalten. Paulus sagt, meine Berufung ist so stabil, weil sie mit der einen Ankerkette in die Ewigkeit der Liebe Gottes geht und mit der zweiten Ankerkette in den Sieg über den Tod, das heißt der letzte verunsichernde Faktor der Weltgeschichte, der Tod, hat bei Jesus kein Wörtchen mehr mitzureden. Also ist sein Ruf stabil. Und er hält's durch. Diese Ankerkette reißt nicht. Der Ankergrund hält. So, das ist das eine. Standhalten. Durch die doppelte Verankerung. Manche wissen das gar nicht, was sie an Jesus haben. Schauen immer ihr mehr oder weniger schönes oder mickriges christliches Leben an. Klagen oder jubeln, je nachdem, wie die Großwetterlage gerade ist. Und haben die großen Reichtümer Gottes noch gar nicht in Blick bekommen und haben deshalb noch nicht den Weitblick, noch nicht den Durchblick, noch nicht die Freude und die Gewissheit, die daraus kommt, wenn man endlich entdeckt, wer Jesus ist. Das ist das Erste. So wird bittere Enttäuschung an Menschen überwunden, weil die Mitarbeiterschaft fest doppelt verankert ist. Will ich das Klammern mal einfügen. Das wäre ja auch vielleicht eine interessante Geschichte, wenn wir jetzt ja mal so Statements machten und mal hörten, wo sich der Einzelne hier rumtreibt, in welchem Mitarbeiterkreis und wie das in der Gemeinde aussieht und wo der Knatsch gerade hängt. Und vielleicht sind ja eine ganze Reihe da, die sind inzwischen schon tingeln gegangen von einem Kreis zum anderen. Das gibt's ja auch so. Passt einem hier nicht, geht man da, ist immer, man bleibt immer so lange, wie man sich gut fühlt im Mitarbeiterkreis. Und wenn einem das dann nicht mehr passt, dann findet man sicher schon auch noch eine fromme Clique, wo es wieder gemütlich ist. Immer dann, wenn es kritisch wird, nicht? Wenn einer einem mal wagt, was zu sagen, was einem quer liegt, dann steigt man aus. Man hat klar seine eigenen Vorstellungen und braucht niemanden. Sonst, das ist schwierig. Das ist ein schwieriges Christsein. Vielleicht sind manche unter uns in der Gefahr, vor Enttäuschung an Menschen bitter zu werden und zu resignieren. Lasst euer Leben verankert sein, wie Paulus es hier uns beschreibt, damit wir Stabilität und Stehvermögen gewinnen. Zweitens, das schließt sich daran an, eine überraschende Quelle der Stärke. Kapitel 2, Vers 1, eine überraschende Quelle der Stärke. Der Vers gilt ja auch für die Töchter, obwohl der ist ja an Timotheus geschrieben und deshalb heißt es hier mein Sohn. Aber so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Es fällt mir auf, das ist der letzte Brief des Timotheus, sehr spät, des Paulus, sehr spät also geschrieben, in einer Zeit, in der in der christlichen Gemeinde es schon langsam üblich wurde, besonders so in den griechisch sprechenden Teilen, dass man den Ausdruck Jesus Christus schon fast wie wir gebrauchte, wie so ein Doppelnamen. Und da steuert der Paulus, der auch sonst diese Reihenfolge sehr wohl gebrauchen kann, Jesus Christus. Aber jetzt steuert er nochmal dagegen. Immer kommt jetzt in diesem Zusammenhang hier vor, Christus Jesus, der Messias Jesus. Wenn ihr heute in Israel seid, dann hat man das wieder ganz frisch im Ohr. Yeshua HaMashiach, sagen die Juden. Der Messias Jesus. Es ist ein Titel. Der König. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Wollen wir mal drüber nachdenken, wie man denn stark wird? Mich wundert, dass der Paulus einfach so auffordern kann und sagt, sei stark. Das hört sich ja auf den ersten Spruch so an, als sagt er, Mensch, reiß dich mal zusammen, Mann, lass dich nicht so schlapp da rumhängen. Sitz mal ein bisschen gerade, Mann, nicht immer so, nicht so. So hört sich das auch hier an. Sei stark, mein Sohn. Also manchmal denke ich, manchmal ist es ja auch schon was. Manchmal nimmt manchem, der sich da so rumhängen lässt und hanging around zu seiner Lebenshaltung gemacht hat, den müssen wir mal manchmal in der Seele pusten und sagen, also nun mach doch mal ein bisschen Butter bei die Fische. Aber das ist es ja nicht. Hier ist ja nicht ein Appell an die Willensstärke und reiß dich zusammen oder so, sondern achtet bitte drauf, sei stark durch die Gnade in Christus Jesus. Eigentlich ist das doch ein Gegensatz. Gnade ist ein Geschenk für Bettler. Gnade kriegen Leute, die kein Recht mehr haben. Solange ich Recht habe, solange brauche ich keine Gnade. Kann ich mein Recht beanspruchen. Ist heute, wir arbeiten in der ganzen Gesellschaft darauf hin, im ganzen sozialen Bereich, dass eine Almosenmentalität rauskommt. Dass auch die, die in Schwierigkeiten sind, nicht den Eindruck haben, sie kriegen von Gönnern von oben herab mal gnädig launisches Almosen, sondern sagen, Rechte dafür und so, Menschenwürde, muss er wissen, dass er ein Recht hat. Und wenn man also wie ein Bettler sich fühlen muss, weil man beschenkt wird, dann ist das, macht den Menschen das doch schwach. Es untergräbt seine Ich-Stärke. Deshalb finden wir das ganz unangenehm und ganz schlecht, wenn sowas kommt. Herr Paulus sagt, sei stark durch die Gnade. Diese Stärke, dieses Starkwerden ist nicht ein Klimmzug machen. Also ich sage, nun raff dich nochmal auf, sondern bedeutet, dass ich die Geschenke, die Jesus macht, doch bitteschön häufiger, regelmäßiger und dankbarer in Anspruch nehme. Markiert doch nicht immer den Starken, sagt Paulus, sondern werdet doch mal stark. Da, wo wir zu stolz sind, die Begnadigung, die Geschenke der Vergebung täglich und täglich anzunehmen, weil wir meinen, man müsste auch mal drüber wachsen, Da markieren wir die Starken und enden als die Verkrampften. Bestenfalls kriegst du einen Muskelkater davon. Aber stark wird man dabei nicht. Manche sehen das mit der Vergebung der Schuld ja so, dass sie das sozusagen als so ein Startkapital für ihr Leben ganz gerne in Anspruch nehmen. Ne? Klar, wir sind verloren und da ist noch eine Menge Mist und Jesus liebt uns und nimmt uns an und vergibt uns. So, da ist klar, da können wir nichts dran drehen, das macht er alleine und das schenkt er uns und das macht uns fröhlich. Das ist das Startkapital. Aber jetzt kommt ja das neue Leben mit Jesus. Er möchte uns ja verändern. Und wir möchten ja auch neu leben. Wir möchten ja jetzt ihm gehorsam sein. Wir möchten seinen Willen tun. Da soll jetzt anstatt Habgier soll jetzt Gerechtigkeit und Dienstbereitschaft und Feindesliebe und Reinheit, das soll ja alles sein. Und dann entdeckt man, dass man auf die Nase fliegt. Dass es gar nicht so geht, wie man sich das gedacht hat. Naja, sagt man, das sind Kinderkrankheiten, Anfangsschwierigkeiten, da braucht man Vergebung. Also Herr, ich bitte dich, ich wollte so gerne dir gehorsam sein, aber das hat jetzt nicht geklappt. Du hast das ja gesehen, ich habe da wieder gelogen und im Grunde bin ich ganz eitel und empfindlich und spiele mich in die Mitte und ich bitte dich um Vergebung. Und jetzt machen wir weiter. Dann macht man das ein Jahr und dann stellt man fest, Mensch, ich bin ja überhaupt nicht weitergekommen. Jeden Tag und jeden Tag, wenn die Mutter einmal ein bisschen was sagt, dann geh ich hoch. Wollte immer meinen Jähzorn unter die Füße kriegen. Krieg ich nicht. Oder ich wollte meine Habgier überwinden können. Krieg ich nicht. Ich wollte in meiner Fantasie und meinem sexuellen Bereich Ordnung reinkriegen. Mensch, schlimmer geworden als je zuvor. Ne, so geht das ja nicht weiter. Wie sagt man sich also, ich kann ja auch nicht jeden Tag da, ich meine, da muss ja auch mal weitergehen. Jesus ist schließlich für mich gestorben und hat mich beschenkt mit seiner Gnade, damit auch meinem Leben was wird. Ich kann doch nicht jeden Tag kommen und sagen, ist immer noch dasselbe, Herr. Ist sogar noch, ich weiß noch genau, als ich ein Jahr lang Christ war, habe ich gedacht, jetzt müsste ich doch schon erheblich was gebessert haben in meinem Leben. Als ich Bilanz machte, habe ich entdeckt, dass ich mein Leben unter moralischen Gesichtspunkten fast schlimmer war als vorher. Schlimmer. Bis mir plötzlich aufging, es war gar nicht schlimmer, nur mein Gewissen war etwas wacher. Stück für Stück hatte Jesus mir mehr gezeigt, was nicht in Ordnung war, weil ich am Anfang meines Christseins noch gar nicht gesehen hatte. Da hatte ich 2, 3 Sachen erkannt, die nicht in Ordnung waren. Jesus hatte mir gar nicht alles auf einmal gezeigt, er ist ja ein guter Seelsorger, er überfordert uns ja nicht. Aber je weiter ich mit ihm gelebt habe, umso mehr hat er mir auch einen Blick gegeben für das, was in meinem Leben nicht in Ordnung gewesen ist und dann hatte ich gar nicht das stolze Gefühl, Mensch, was bist du gewachsen und stehst da stramm im Gehorsam, ist ja herrlich, so wie du da geistlich Muskeln angesetzt hast und bist schon ganz schön heilig, guck mal in den Spiegel. Und es soll ja Leute geben, die tatsächlich, wenn sie in den Spiegel gucken, feststellen, dass schon ganz schön heiliger geworden sind. Die sollen mal vorsichtig sein, ob der Spiegel nicht blind war. Oder ob sie selber nicht blind sind. Wenn noch eine Spur von Wirksamkeit des Heiligen Geistes in dir tätig ist, dann wird er dir in deinem Leben zeigen, wo noch Sünde ist. Und dein Gewissen empfindsamer machen. Und dann wirst du in dir selber zerbrechen. Unsere ostafrikanischen Freunde, die sehr wenig sensationell ist, da ist also nicht mit groß, das ist ja so, wenn die Dinge so mit großem Feuerwerk und Pipapo losgehen, dann sind sie auch immer schnell zu Ende, wie ein großes Feuerwerk. Das geht halt überhaupt nicht. Es geht ganz still so im Kleinen. Das heißt, wir haben 2 Dinge, die wichtig sind, die haben sie erkannt und die prägen das persönliche Leben der Einzelnen. Das spürt man, wenn man diesen Menschen begegnet. Das steckt einen an. Walking in the light, sagen sie. Im Lichte wandeln, Sünde aufdecken. Sofort. Vor Gott. Und vor den Geschwistern und mit ihnen in Ordnung bringen. Und dann sagen sie, das zweite Kennzeichen der Erweckung ist nicht die strahlende Siegeskraft, sondern ist das, was sie Brokenness nennen. Brokenness. Zerbrochen sein. Dass Jesus den selbstherrlichen Menschen zerbricht, indem er ihn zeigt, wie falsch er ist. Mit Christus gekreuzigt. Ja, Herr. Da gehöre ich hin. Ein Vater des schwäbischen Pietismus, der sagte, ein Christ wächst wie ein Kuhschwanz, immer nach unten. Das war markig. Nicht? Die Quelle der Kraft ist nicht, dass man sozusagen sagt, also damals, da brauchte ich noch Vergebung, das waren so die Kinderschuhe des Christseins, jetzt bin ich geistlich stark geworden und jetzt bin ich fit und jetzt gehen wir sozusagen als geistliche Drahtseil Artisten konzentriert unser Lebensweg. Nein, sagt der Paulus, sei stark durch die Gnade in Christus. Es gibt keinen Tag des Lebens, den wir leben könnten, ohne Vergebung der Schuld durch den Gekreuzigten in Anspruch zu nehmen. Und wer das nicht tut, wird schwach. Denn das Geheimnis unserer Stärke ist, dass der gekreuzigte und auferstandene Christus in uns ist, dass er seine Stärke in unserer Schwäche zur Entfaltung bringt, wie Paulus 2. Korinther 12 sagt. Seine Kraft ist in den Schwachen wirksam. Und dass Christus in mir ist, das kommt ganz allein dadurch, dass ich im Lichte wandle, Vergebung in Anspruch nehme, und Tag für Tag schöpfe, mir die, aus der Vergebung, mir die Füße waschen lasse. Es ist nicht umsonst, dass Jesus als letztes vor seiner Hinrichtung den Jüngern die Füße gewaschen hat, um ihn einzubläuen. Davon lebt ihr. Dass der Petrus dann so wichtigtuerisch sagt, Herr, wenn schon, denn schon und ganz und all diesen Radikalinski-Kokolorus da. Da sagt Jesus, das haben wir schon gehabt. Nur mach mal halblang. Jetzt sind nur noch die Quanten dran. Und das brauchen wir jeden Tag. Und da brauchst du gar nicht so eingebildet daherzukommen. Kannst deinen geistlichen Sonntagschristen ruhig im Schrank hängen lassen. Ich bin der Herr, der dir täglich die Dreckarbeit tun will. Und so ist meine Herrschaft. Und so allein ist seine Kraft in mir. Und in dem Augenblick, wo du es nicht mehr tust, wo du zu stolz bist, täglich neu Vergebung in Anspruch zu nehmen, in dem Augenblick unterminierst du deine Stärke. Drittes. Also das zweite war überraschende Quelle der Stärke. Und das dritte ist, Leiden ist keine Panne. Leiden ist keine Panne. Vers 3. Ich muss ja auswählen jetzt. Vers 3. Leide mit als guter Soldat des Christus Jesus. Solche Texte sind für mich als Kriegsdienstverweigerer immer sehr schwer zu lernen und lesen, aber im Neuen Testament wird vom Kampf gesprochen. Und es wird wirklich gekämpft. Christsein ist nicht eine Dusselei und ein Geschwätz, sondern ist Kampf. Wir sind immer gute, bei uns wird immer Soldat gespielt, wenn es um Krieg geht und Zerstörung geht. Im Reich Gottes wird Soldat gespielt, da geht es um Disziplin, da geht es um Kampf, um Vorwärtsmarschieren, wenn es um Leben geht, um Hilfe geht. Wir machen das immer umgekehrt. Wenn es um soziale Dienste geht, dann kann jeder rumhampeln, wie er will. Da brauchen wir weder fleißig noch anstrengend zu arbeiten. Dann reicht schon der gute Vorsatz für die vollbrachte Tat. Nicht? Aber wenn es um Zerstörung, um Krieg geht, dann werden Hunderttausende zusammengebracht. Dann werden 500 Milliarden Dollar in einem Jahr eingesetzt für den Aufbau für Hungerhilfe und für Mission und so. Da reicht es, wenn jeder Trottel so ein bisschen durch die Gegend stolpert. Da beschweren sich schon alle Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, wenn ihre Arbeit in Stress ausarten. Aber im Krieg darf sich keiner beklagen über, dass es Stress gäbe, nicht? Ist doch ein Wahnsinn, das ist die ganze Perversion unserer Welt. Das Kämpfen um Gerechtigkeit, das Ringen um Versöhnung und Frieden ist sehr viel anstrengender, als die Welt kaputt zu machen. Die Welt kaputt machen kann man, indem man mit dem Hintern wackelt und Bodycheck macht. Da ist alles kaputt. Die schwächste Oma und das jüngste Kind kann eine Familie zur Hölle machen. Aber die vitalsten Menschen können diese kaputte Familie nicht wieder versöhnen. Ich möchte euch eine Perspektive dafür vermitteln, dass der Dienst für die Versöhnung, dass der Dienst für Frieden, dass der Dienst im Reiche Gottes Soldatendienst ist, Kampf ist. Mit der ganzen Einsatzbereitschaft, der ganzen Disziplin, die nötig ist. Dass wir nicht immer so tun, als wäre das der Tummelplatz für geistliche Playboys. Da die ja Phrasen dreschen und immer dann aufhören, wenn sie keine Lust mehr haben. Deshalb sagt der Paulus hier, leide mit, leide mit. Und dann Vers 9 bis 12. Wer hat vom Evangelium gesprochen? Für welches ich leide bis zu den Fesseln, wie ein Verbrecher. Aber Gottes Wort ist nicht gefesselt. Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Rettung erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. Das ist gewiss wahr. Sind wir mitgestorben, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Zunächst mal geht es hier darum, dass der Paulus Leiden nicht für eine Panne im Christsein hält. In einer Zeit, in der das Ziel heißt, schmerzfrei und angstfrei zu leben, haben die Christen sich anstecken lassen und behaupten, dass Jesus die Garantie des bequemen und glücklichen Lebens wäre. Dass er den Weg des geringsten Widerstands führte. Und das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wer das behauptet, redet gegen die Bibel. Wer sagt, dass Teilhabe an Jesus ist Teilhabe an seinem Sieg? Und natürlich gibt es leider wegen unguter Umstände auch manchmal ein bisschen negative Erfahrungen. Aber das wäre nicht programmgemäß. Das stimmt nicht. Der Paulus sagt uns, dass beides dazugehört. Teilhabe an seinem Sieg und dass ich bereit bin, mit Christus ins Leiden zu gehen. Warum? Da sehe ich drei Gründe für. Einmal ganz schlicht vordergründig. Es ist das Leiden, weil ich in dankbarer Treue bei Jesus festhalte, auch wenn es schwierig wird. Die Verbindung zu Jesus ist nicht ein flüchtiger Flirt, der zerbricht, wenn die Stimmung kaputt geht, sondern was er getan hat für mich ist so tief, ist so kostbar, dass ich ihm treu sein möchte, auch wenn es in Schwierigkeiten geht. So wie er für mich gelitten hat. Ich werde es in keiner entsprechenden Weise erwidern können. Aber ich will ihm treu sein, auch unter Druck. Aber das ist nur das Äußerlichste. Was hier genannt wird, ist, dass Leiden Dienst für die Gemeinde ist. Ich will zweite und dritte zusammenfassen und sagen, Leiden ist die Arbeitsform der Liebe. Jesus hat das einmal ganz klar ausgesprochen, für sich und die Jünger. In Johannes 12 könnt ihr das nachlesen, so um Vers 24 rum. Da sagt er, es ist wie beim Weizenkorn. Wenn das nicht beerdigt wird, wird es keine Frucht bringen. Dann bleibt es immer nur eins. Es muss in die Erde gelegt werden, beerdigt werden, sozusagen sterben, unsichtbar sein. Dann bringt es vielfache Frucht. Das bezieht er auf sich zunächst und seinen Leidens- und Sterbensweg. Und dann bezieht er es auf den Weg seiner Jünger. Und sagt, bitte, der Erfolg, die Wirkung in der Jüngerschaft ist nicht nach der Methode des Senkrechtstarters und des der vordergründigen Erfolgsbestätigung, sondern die langfristigen und tiefsten Wirkungen vollziehen sich im Sterbensprozess. Tertullian, ein alter Kirchenvater Nordafrikas, hat den Satz gesagt, Sanguis est semen Christianorum. Das Blut ist Saat, Samenkorn der Christen. Und jetzt wollen wir gar nicht dramatisch werden, obwohl die große Zahl der Christen in unserer Welt ja heute ihr Christsein nicht in der Freiheit leben kann wie wir. Die Großzahl der Christen muss ihre Nachfolge praktizieren im Leiden, unter Verboten, unter Bedrohung durch Gefängnis, in allen Abstufungen. Wir sind eine Ausnahmesituation. Manche halten das für normal. Die wissen das gar nicht. dass das eine Ausnahmesituation ist, die wir genießen. Von Jesus her gesehen. Er hat uns nicht versprochen, dass es immer so gut geht. Er hat ganz nüchtern gesagt, dass der Normalfall der Drucksituation ist. Aber wir reden jetzt im Augenblick gar nicht von der Verfolgung, sondern wir reden jetzt von den Formen des Sterbens und Leidens in der Mitarbeiterschaft. Denn es gibt kein fruchtbares Mitarbeiten, das nicht gekennzeichnet ist von der Weizenkornmethode. Und das fällt uns schwer. Sterben ist kein Spaziergang. Ich mag nicht sterben. Sterben heißt, dass ich loslassen muss, was ich doch so liebe. Ich liebe meine Ehre. Es verletzt mich, wenn mein Ansehen beschmutzt wird. Ich ertrage nur schwer, wenn ich ausgegrinst werde. Ich ertrage mit Leichtigkeit bittere Feindschaft. Das baut mich auf und fordert mich raus. Aber wenn man mich nicht ernst nimmt, und wenn man mich links liegen lässt und spöttisch belächelt, das verletzt mich. Und dann möchte ich ausweichen, dann möchte ich sagen, hier mache ich nicht mehr weiter. Das habe ich doch nicht nötig. Doch, sagt Jesus, das hast du nötig. Ich hatte es auch nötig, mich anspucken zu lassen. Es war nötig, um dich zu retten. Und wenn du mit mir gehen willst und wenn du auch nur ein Stückchen meine Liebe anderen Leuten verdeutlichen willst, wenn du nur ein Stückchen das auch tun willst, dann hast du es nötig, mitzusterben. Eigenes Recht, eigene Ehre aufzugeben, wenn es dazu kommt. Lebenskraft aufzugeben, wenn es dazu kommt. Wenn Jesus uns das zumutet, wir müssen es nicht suchen, wenn er es zumutet und ins Sterben führt. Merkt ihr, wie wahnsinnig anders das ist als das, was ringsum in uns in unserer Gesellschaft als Klima gelebt wird? Das große Motto heißt Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung. Und die Christen, die sich an jeden Zug ja dranhängen, um aktuell zu bleiben, haben entdeckt, dass der christliche Bereich natürlich die hervorragende Möglichkeit der Selbstverwirklichung ist. Nun schön, man kann auch das hindrehen. Da kann man durchaus auch positive Dinge zu sagen. Wollen wir übermorgen auch tun abends im Thema. Aber als Leitwert ist das eine gefährliche Weichenstellung. Es geht nicht um Selbstverwirklichung, sondern dass die Liebe Christi in uns Gestalt gewinnt, dass die Wirklichkeit des suchenden Jesus in unserem Leben spürbar wird, damit durch uns zu vielen, vielen Menschen in dieser Welt diese Liebe Jesu kommt. Und dies ist der sterbende Jesus, der um die Menschen leidende Jesus. Und wenn ich hineingezogen werde in die Gemeinschaft mit ihm, was meint ihr, wie unser Leben aussehen wird? Er ist noch immer dabei zu arbeiten, die Füße zu waschen, die Dreckarbeit zu tun. Und da sollten wir was anderes tun wollen und dürfen, wenn wir zu ihm gehören wollen? Die Arbeitsform der Liebe ist das Leiden. Ich muss jetzt abbrechen. Ich sage deshalb nur noch zur Deutung dessen, was wir in diesen Tagen hier machen, eignet sich hervorragend der Vers 2. Aber ich denke, dass ihr über diesen Vers oft schon in Mitarbeiterkreisen gesprochen habt, weil der so ein Grundprogramm aller Mitarbeiterschulung ist. Lehre einen anderen, damit er einen anderen lehrt, damit er einen anderen lehrt. So ein Schneeballsystem oder Kettenreaktion. Was du gehört hast von mir vor vielen Zeugen, das Befehl, das gib anderen treuen Menschen, das Befehl treuen Menschen an, die imstande sind oder imstande sein werden, heißt es wörtlich im griechischen Text, die imstande sein werden, andere zu lehren. Wir müssen strategisch denken. Man darf nicht im Reiche Gottes nicht nur in der Form der Addition, sondern man muss in der Form der Multiplikation mindestens denken. Addition heißt, ich möchte versuchen, den einen zu gewinnen und den anderen zu gewinnen. Und jeder tut so nach der Hühnerhof-Methode, dann pickt so die einzelnen Körnchen. Multiplikation heißt, wir möchten Menschen für Jesus gewinnen. Aber jetzt geht es darum, die, die zu Jesus gekommen sind, denen anzuvertrauen, was Jesus zu sagen hat, damit sie instand gesetzt werden, andere zu lehren, es weiterzugeben. Der Paulus sagt hier, wen man dafür aussuchen soll. Das, was du von mir gelernt hast, vom Evangelium her, aber auch für die Praxis des Dienstes, werden ja sehr viele praktische Dinge noch genannt hier, das vertraue treuen Menschen an. Nicht alle Christen sind treu. Es gibt auch schlampige Christen. Viele. Treue ist keine Eigenschaft, die angeboren ist oder nicht, sondern Treue ist eine Eigenschaft, die gelernt wird. Wir haben unterschiedliche Gaben, da reden wir gleich drüber. Aber was Jesus von uns erwartet, ist, dass wir treu werden. Treue wird trainiert. Einmal im Jahr gibt es bei uns in unserer Jugendarbeit ein großes Sportfest und da mache ich dann immer mit. Da muss ich dann Dreikampf machen und da ich da nicht so ganz so schlecht bin, kann ich das immer noch riskieren. Nur mein Trainingsrezept heißt immer so, man darf sich, wenn ich mich schon vorher müde mache, indem ich also jeden Tag dann Waldlauf mache und dauernd Runden drehe und so, kann ich natürlich beim Sportfest nichts mehr leisten. Ich tue das ganze Jahr nichts, komme bestens ausgeruht auf den Sportplatz, laufe einmal 100 Meter, mache zwei Sprünge oder drei, stoße die Kugel wie wild in die Gegend und schneide ganz gut dabei ab. Der Ärger ist immer, dass ich einen Freund habe, einen Verwandten habe, der trainiert jeden Tag und jede Woche und ist ein unheimlich zäher Knochen und schafft dann immer etwas weniger im Dreikampf als ich und ärgert sich natürlich wahnsinnig. Ich sage, das ist ja mein Prinzip, du musst das anders machen. Du machst dich schon das ganze Jahr über kaputt und allerdings dürft er mich an dem Abend nach dem Sportfest, dürft er mich nicht mehr ansprechen. Da stehe ich verzweifelt unter der Dusche und versuche durch heißes Wasser den Muskelkater zu lindern und eine ganze Woche lang brauche ich vom ersten zum Parterre zum ersten Stock am besten noch einen Fahrstuhl, weil ich die Knie nicht mehr heben kann vom Muskelkater. Aber ich weiß, das dauert zwei Wochen, dann geht es weg und dann nächstes Sportfest kommt erst im nächsten Jahr. Das möchte ich euch als abschreckendes Beispiel vor Augen stellen. Wenn man in der Mitarbeit, sagen wir mal zum Beispiel, eine Besuchsdienstaktion macht, dann ist das wie eine riesige Kraftanstrengung, die man untrainiert aus dem Stand macht. Und zum Schluss ist man, das war zwar gut und das ist wichtig und man weiß auch, was man da tun soll, aber zum Schluss ist man so geschafft und das ist so eine Anstrengung, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das weitergehen kann und sagt also im nächsten Jahr wieder. Da haben wir gelernt in unserer Jugendarbeit, sowas kann man nur machen, wenn man es regelmäßig trainiert in kleinen Schritten. Wir machen jeden Sonntag Vormittag in unserer Stadt Essen etwa 1500 bis 1800 Hausbesuche. Die Mitarbeiter gehen zu zweit und das ist das Einfachste von der ganzen Welt. Jeder, der zum Glauben kommt, auch wenn er 14 oder 15 ist, kann sofort mitmachen bei den Hausbesuchen. Sie gehen zu zweit und da ist ein älterer Mitarbeiter von 16 oder 17 oder 18, der macht das schon zwei Jahre lang, Sonntag für Sonntag, und der weiß, wie es geht. Und der Jüngere, der geht einfach mit, der braucht keinen Ton zu sagen, braucht nur seine Beine zu bewegen, das kann er ja auch so schon. Und wenn er das ein halbes Jahr gemacht hat, dann weiß er, wie das geht, und außerdem hat er sich gewöhnt daran, sonntags morgens mal Hausbesuche zwischen 11 und 12 nach dem Gottesdienst. Und da gewöhnt man sich dran. Und wer sich nicht dran gewöhnt, wer erstmal zweieinhalb Jahre Christ ist, so anderthalb Jahre Christ ist, ohne da mitzumachen, und dann plötzlich einen mordsmäßigen Entschluss fassen will, jetzt will ich aber Mitarbeiter, bei dem stellen wir fest, dass er Schwierigkeiten hat, in die Regelmäßigkeit reinzukommen. Bei dem wird das so ein Kraftakt, der immer wieder sich überfordert fühlt. Das ist das kleine Geheimnis, man lernt durch Trainieren. Lehre den anderen, was du selbst gelernt hast, sag es ihm, damit er instand gesetzt wird, einen anderen zu lehren und dass so eine Multiplikation erfolgt. Herr, wir danken dir, dass du mit uns in dieser Welt etwas vorhast. Und wir bitten dich sehr, dass du uns befähigst, andere Menschen zu dir zu holen und ihnen eine Brücke zu sein zu deiner Liebe. Aber dass du uns auch instand setzt, andere zu lehren und weiterzugeben, sodass andere zur Mitarbeit ermutigt werden. Gib doch, dass diese Tage diesen Multiplikationseffekt wirklich haben. Amen.